SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Heute Moondog. Er ist auf den Tag genau vor 20 Jahren in Münster gestorben. Hören Sie jetzt eine Sendung über den Straßenmusiker und Ahnherrn der Minimal Music. Achim Hebgen hat mit dieser musikalischen Kultfigur 1989 in New York ein Gespräch aufgezeichnet und 1992 diese Produktion daraus gemacht. Mit wallender Mähne, imposantem Bart in kompletter Wikingermontur, nebst gehörntem Helm und Speer, ist Moondog ein skurriles Faktotum. Jahrzehntelang gehört er zum Klang- und Straßenbild Manhattans. An der Ecke 6th Avenue, 54. Straße in New York, performt er seine Lieder, rezitiert auch selbstgeschriebene Gedichte oder er philosophiert einfach mit Passanten. Während ihn viele für einen exzentrischen Sonderling halten, erkennen Künstler schnell sein musikalisches Genie. Obwohl Moondog an seiner Straßenecke bloß diverse Schlaginstrumente und eine kleine Zither spielt. Und plötzlich verschwindet Moondog sang- und klanglos aus New York. Denn 1974 holt ihn der Hessische Rundfunk nach Deutschland. Moondog tritt bei 2 Konzerten unter dem Motto »Bach, Moondog und Bach« auf – und bleibt. Nicht nur zu weiteren Konzerten in Deutschland, sondern auch als Straßenmusiker in Recklinghausen. Louis Thomas Hardin ist ohne Zweifel einer der eigenwilligsten Musiker des 20. Jahrhunderts. Ab 1947, mit 31 Jahren, nennt er sich fortan Moondog, nach seinem blinden Hund, der wie kein anderer den Mond anheult. Sein Leben lang begeistert Moondog sich unerschütterlich für tonale Musik und für das Prinzip des Kontrapunkts. Zu Beginn dieser Sendung erklingt Moondogs »Seascape of the Whales«.
Downtown, Tower Records. In der Jazzabteilung frage ich nach Platten von Moondog. Der junge Schwarze, deutlich unter 30 und ansonsten sehr fachkundig, noch nie von ihm gehört. Einige ältere Semester schalten sich ein. Ach, der ist doch schon lange tot. Nein, sage ich, denn ich habe ja gerade noch mit ihm gesprochen in seinem Hotel und gestern Abend hatte ein grandios gefeiertes Orchesterkonzert in der Brooklyn Academy of Music gegeben. Kann überhaupt nicht sein. Das war höchstens jemand, der seinen Namen angenommen hat, wird mir mit Nachdruck versichert. So schnell wird man vergessen. Dabei war Moondog in den 50er und 60er Jahren eine Legende. Mehr noch, eine New Yorker Institution, wie das Empire State Building. Tag für Tag stand er an der Ecke 54. Straße, 6th Avenue, wie ein Wikinger gekleidet, Helm mit Hörnern, langer weißer Bart, wallende Gewänder und in der Hand ein Speer. Zum Pulsschlag seiner Trommeln trug er oft eigene Poesie vor und verkaufte seine Kompositionen. Musiker besuchten ihn gerne an seiner Ecke, von Ettore Toscanini bis Benny Goodman. Unter den Musikern der aufbrechenden Rock-Ära Ende der 60er Jahre war Moondog eine hochgeschätzte Kultfigur. Manche Bands spielten seine Kompositionen. Einer der schönsten Songs der frühen Janis Joplin, All is Loneliness, ist eine Madrigale von Moondog. Original und Adaption werden wir im Verlauf dieser Sendung hören. Moondog ist eine rar gewordene Erscheinung. Jemand, der eine ganz eigene, unverkennbare Musiksprache gefunden hat, irgendwo zwischen Broadway, Jazz und klassischer Musik, geformt von striktem Kontrapunkt und doch oft von improvisatorischer Leichtigkeit. getragen von einem indianischen Trommelpuls und zum Leuchten gebracht durch unvergessliche Melodien. Und 1974 gab Moondog ein vielbeachtetes Konzert beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt. Dort lernte er eine junge Musikstudentin kennen, Ilona Göbel. Sie wurde ihm in den folgenden Jahren eine wichtige Mitarbeiterin, insbesondere bei der Transkription seiner Orchesterkompositionen, denn Moondog ist blind und komponiert im Brei, der Blindenschrift. Moondog blieb in Deutschland und wohnt seit 1974 in Erkenschwick am Nordrand des Ruhrgebietes bei der Familie von Ilona Göbel. In den folgenden Jahren erschienen zwar vereinzelt Schallplatten von ihm, aber im Großen und Ganzen war er in Vergessenheit geraten. Bis der Veranstalter des großen Next Music America Festivals ihn im Herbst 1989 nach New York einlud. Dort gab er das eben erwähnte Orchesterkonzert in der Brooklyn Academy of Music. In New York fand damals auch das Gespräch statt, das Sie heute hören. Dieses Konzert hat ein Comeback für Moondog eingeleitet, nicht zuletzt durch Unterstützung einiger Musiker, wie etwa dem in der Schweiz und in Frankreich populären Chansonnier Stefan Eicher oder dem englischen Jazzbassisten Danny Thompson. Sie werden im folgenden Gespräch merken, Moondog ist eine sehr eigenwillige Persönlichkeit mit, sagen wir mal, ganz speziellen Meinungen über andere Musiker und über Musikästhetik. Für die nicht ganz befriedigende Qualität der Live-Aufnahmen aus New York, wie das eben gehörte Paris, gespielt vom Brooklyn Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Moondog, bitten wir um Verständnis. Der allererste Titel eben übrigens war Marimba Mondo, Seascape of the Whales, von Moondogs soeben erschienener neuesten CD Elbmaß. Du bist 1916 geboren. Wie kam es, dass du blind wurdest?
How did it happen that you got blind?
Well, that happened in 1932 in Hurley, Missouri. I found a
Das passierte 1932 in Hurley, Missouri. Ich fand zwischen Eisenbahngleisen ein kleines Metallröhrchen. Ich nahm es mit nach Hause und spielte damit. Plötzlich explodierte es. Es war eine Sprengkapsel. Ich war sofort blind. 1933 besuchte ich dann die Schule für Blinde in Iowa. Dort studierte ich Piano, Violine, Cello. Ich sang im Chor mit, ich spielte im Orchester und ich studierte auch Harmonielehre. Aber sie lehrten keinen Kontrapunkt. Also musste ich mir den Kontrapunkt selbst beibringen, indem ich Bücher von der Braille-Bibliothek in New York bestellte. Das sind meine Anfänge als Komponist.
Hast du bereits Musik gemacht, bevor du blind wurdest?
Ich habe Schlagzeug in der Schulband gespielt, aber wir spielten nur Märsche. Ich war von frühester Kindheit an Trommeln interessiert. Schon in Wyoming, als ich erst 6 Jahre alt war, habe ich auf allen möglichen Gegenständen Rhythmen erzeugt. Mein Vater war ein Missionar und er nahm mich mit in die Indianerreservate. Der dortige Häuptling ließ mich auf seinem Schoß sitzen, während er die große Kriegstrommel schlug. Ich war also schon im Alter von 6 Jahren an allem, was mit Trommeln zu tun hatte, interessiert.
Hat der Verlust deines Augenlichtes deine Hinwendung zur Musik beeinflusst?
Ich denke schon, dass das viel miteinander zu tun hat. Erst einmal, ich hätte nie Musik studieren können, wenn ich mein Sehvermögen behalten hätte. Das Studium war einfach zu teuer. Der gesamte musikalische Unterricht, den ich in der Schule für die Blinden in Iowa erhielt, war kostenlos. Wenn ich hätte sehen können, hätte ich eine Menge Geld bezahlen müssen für genau den gleichen Unterricht.
Und deine Eltern hatten das Geld nicht?
Nein.
Jetzt würde ich ganz gern einmal von dir selber hören. Ich habe da so viel drüber gelesen, was es damit auf sich hat. Die meisten sagen ja, du hast regelrecht in den Straßen von New York gelebt. Stimmt das denn?
Teilweise schon. Als ich zuerst nach New York kam, stand ich zunächst Modell in der Kunsthochschule. Und ich hatte ein kleines Zimmer direkt unterm Dach an der 56. Straße West. Das kostete mich damals $5 die Woche. War also sehr billig. Dann lernte ich Arthur Rosinski kennen, damals der leitende Dirigent der New Yorker Philharmoniker. Er gestattete mir, an den Orchesterproben teilzunehmen. Und das Orchester selbst sammelte Geld, damit ich mein Zimmer bezahlen konnte, während ich an den Orchesterproben teilnahm. 1948 verließ ich für kurze Zeit New York, reiste nach Arizona, um dort eine Zeit in einer Indianerreservation zu leben. 1949 kam ich dann wieder zurück nach New York und ich begann meine Trommeln in den Toreingängen zu spielen.
Und du hast im Freien in den Straßen New Yorks geschlafen?
Ja, schon. Nicht immer. Sieh mal, wenn ich mir ein Zimmer hier in Manhattan hielt und gleichzeitig meinen Kopisten bezahlen musste, der meine Noten schrieb, dann reichte das Geld nicht zu meinem Wohnplatz, den ich auf dem Lande hatte, Upstate New York, 400 Meilen im Norden. Wenn ich also den Raum hier behielt, hatte ich kein Geld, aufs Land, Upstate zu fahren. Wenn ich aber mein Zimmer hier aufgab, dann reichte das Geld, von Zeit zu Zeit aufs Land zu fahren. Das war also ein Entweder-Oder. Also manchmal hatte ich hier eine Wohnung und manchmal nicht.
Was war denn der Grund, dass du es so gemacht hast? Warum bist du nicht Mitglied bei einem Musikverlag geworden, der deine Musik verkauft hat und du hättest dann Geld bekommen?
Die wollten mich nicht. Die wollten nicht mal einen Teil von mir. Sie dachten, mit mir wäre kein Geld zu verdienen, so war das.
Aber du hattest doch damals schon Schallplatten.
Aber nicht genug, sie wollten großes Geld.
Du hast also deine Poesie und deine Musik selbst verkauft.
auf der Straße, weil ich keinen Musikverlag hatte.
Du hast also damals gerade so viel Geld verdient,
um zu überleben.
Wie kamst du zu deiner Wikingerkleidung, dem Helm mit den Hörnern, dem Speer, den langwallenden Gewändern? Und warum hast du es wieder aufgegeben?
Ich habe meinen christlichen Glauben schon vor langer Zeit abgelegt. Und ich habe mich früh mit den nordischen Sagen, den Eddas, beschäftigt. Ich war sehr angetan von ihrer Gedankenwelt, wie sie gelebt haben. Ich dachte mir, dass ich ihre Lebensform als eine Art Religion ansehen könnte. Und dann habe ich mir einige Kleider hergestellt, von denen ich dachte, dass sie in der Wikinger-Tradition seien, einschließlich des Helms. Natürlich gab es da Leute in New York, die mir sagten, wir würden dir ja gerne helfen, aber dann müsstest du zuerst einmal normale Kleider tragen. Darauf sagte ich, wenn es daran liegt, dann brauche ich eure Hilfe nicht. Als ich dann in den 70er Jahren nach Deutschland zog, da sagte die Familie, bei der ich lebte, zu mir, bist du eigentlich ein Modedesigner oder ein Komponist? Sie haben mich überzeugt, dass ich den Rest meines Lebens damit verbringen sollte, meine Musik zu promoten und die Wikingerkleidung zu vergessen.
Aber so hast du damals in den Straßen New Yorks gestanden und hast deine Musik und deine Poesie verkauft.
Machines were mice and men were lions once upon a time, but now that it's the opposite, it's twice upon a time.
Ich dirigiere ganz anders. Ich stehe nicht vor dem Orchester und fuchtle mit einem Stock herum, sondern ich sitze an der Seite, links, dort, wo der Konzertmeister sitzt, die erste Violine. Da sitze ich auf einem kleinen Podium. Ich sitze, ich stehe nicht. Denn die alten Dirigenten saßen auch alle, die standen nicht. Nein. Von Bach bis Haydn, Händel, sie alle saßen am Cembalo. So wurde früher dirigiert. Im 19. Jahrhundert kam irgendein Italiener nach Berlin, stellte sich vors Orchester und schwang seinen Taktstock. Seitdem steht man beim Dirigieren. Aber die Orchesterspieler mögen das gar nicht. Sie möchten als Erwachsene behandelt werden, nicht wie Kinder. Viele Dirigenten behandeln Orchesterspieler, als wären sie Kinder.
Aber wenn ich mich richtig erinnere, bei diesem legendären Konzert beim Hessischen Rundfunk im Februar 1974, ich glaube, da sah ich dich vor dem Orchester stehend, mit Wikingerkleidung, Helm mit Hörnern und mit Speer. Und du hattest kleine Holztäfelchen, auf denen Nummern geschrieben waren.
Das habe ich alles aufgegeben. Jetzt sitze ich mit meiner Trommel an der Seite. Mit meiner linken Hand gebe ich dem Orchester Zeichen, mit der rechten schlage ich die Trommel. Das geht alles so viel besser.
Ist das der Grund, dass du mit deiner Trommel einen Puls vorgibst, statt zu dirigieren?
Die Musik, die ich schreibe, die braucht diesen Puls. Das ist Teil der Musik.
Ich möchte noch mal auf deine Situation in den 50er Jahren zurückkommen. Du warst ja damals so eine Art Legende von New York. Und aus dieser Zeit gibt es viele Geschichten über dich. Dass es war beispielsweise, dass du mit Charlie Parker, mit Bird eine Zusammenarbeit plantest?
Wir wollten eine Platte zusammen machen. Aber das Nächste, was ich hörte, war, dass Charlie Parker gestorben war. Im Gedenken an ihn habe ich dieses Stück geschrieben, Bird's Lament, mit einem Altsaxophon-Solo und einem Bariton-Saxophon-Obligato.
Es kannten dich damals eine Menge Musiker allein schon deswegen, weil sie einfach an deiner Straßenecke vorbeikamen. So hast du auch Charlie Parker kennengelernt.
Ja, und Duke Ellington habe ich in Kalifornien getroffen. Wir hatten da eine Amateurshow im Million Dollar Theater in Los Angeles. Ich spielte Piano Solo und gewann den ersten Preis. Duke ließ mir sagen, dass er mich treffen wolle. Und backstage habe ich dann ihn und das gesamte Orchester kennengelernt. Als er mal in New York war, kam er auch vorbei mit seinem Schlagzeuger Louis Balzen. Und wir haben uns längere Zeit unterhalten. Ich habe Buddy Rich kennengelernt, Machito, Tito Puente. Natürlich habe ich Toscanini kennengelernt.
Machito, Tito Puente. And of course I met Toscanini and I met
Was hielt er von deiner Musik?
He didn't say.
Das hat er nicht gesagt. Aber Hindemith hörte von mir, als er in New Haven in Connecticut war. Irgendjemand spielte ihm etwas von meiner Musik vor und es gefiel ihm sehr, auch wenn es tonal war. Und Hindemith war ja ein Atonaler. Trotzdem mochte er meine Musik.
Wenn du so viele Musiker gekannt hast, konnten sie dir nicht helfen, deine Musik bekannter zu machen und Konzerte zu arrangieren?
Damals hatte ich noch keine Orchesterpartitur in Notenschrift vorliegen. Jetzt, wo ich eine Menge Orchesterpartituren dank Ilona Göbels Hilfe ausgeschrieben habe, hoffe ich doch, dass ich jetzt mehr Möglichkeiten bekomme, denn ich liebe es, mit Orchestern zu arbeiten.
Du sagst, es war noch nicht niedergeschrieben. Aber was hast du denn damals verkauft auf der Straße New York?
Kleinere Stücke wie Madrigale, Pianostücke, sowas.
Ja, ich sehe.
Du machst eine Menge Sachen ganz anders. Deine Art zu dirigieren unterscheidet sich vom üblichen. Du bist eine Legende geworden durch dein Aussehen mit dem Wikingerhelm, mit den Hörnern, deinem langen weißen Bart, den wallenden Gewändern. Deine Orchesterstücke haben diesen Puls mit der Trommel geschlagen und so weiter. Was für Gründe stehen dahinter?
Ja, wenn du deine eigenen Dinge machst, ich sage, es gibt nicht so etwas wie Originalität. Nur Persönlichkeit. Wenn du dir selber treu bleibst, dann ergibt sich das einfach. Du bist anders. Denn es gibt nur ein einziges Mal dich, ein einziges Mal mich. Jeder von uns ist anders. Wenn du keine Copycat sein willst, kein Imitator, wenn du dir treu bist, dann bist du anders. Aber die meisten Leute wollen einem Vorbild folgen. Sie scheuen sich vor eigenen Gedanken. Sie machen einfach nach, wie jemand anders es ihnen vormacht. Also imitieren sie. Ich imitiere nicht. Ich bin beeinflusst von vielen Dingen. Ich mache, was ich machen möchte.
Du hast eine Zeit lang mit Indianern gelebt. Bist du dadurch beeinflusst?
Ja, mein Trommeln. Das ist exakt indianische Tradition. Im Konzert konntest du ja meinen Trommelschlag hören.
bum, 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 bum. Yeah?
Yeah.
That's strictly an Indian beat. And then the slow movement. Bum, bum, baby, da, da, da. That's a slow Indian beat, yeah? This is a fast, and half of that is that.
Das sind die zwei Indian-Beats, schnell und langsam. Und so benutze ich ihn in meinen Jazz und auch in meinen klassischen Stücken.
Oh, du machst einen Unterschied zwischen deinen Jazz- und klassischen Stücken?
Ja, aber meistens ist der Beat der gleiche bei beiden. Das ist eine klassische Melodie.
In Frankfurt, when you were there, it's called the Procession of the Asen, yeah?
Yeah.
That's the same beat as the Indian slow beat, yeah? That's the theme of that piece. You heard it there. But that's the same Indian beat, you know? Mm-hmm. It's a heartbeat. They say
das ist der Herzschlag. Das ist der universale Rhythmus der Welt, der Herzschlag. Und Musik, die diesen Herzschlag in sich trägt, besitzt einen unmittelbaren Appeal, egal was die Musik sagt. Es ist weise, sie zu benutzen, denn du erzeugst unmittelbar eine Identität mit deinem Publikum.
Music, it's very wise to use it, because right away you establish a rapport, yeah? Rapport? Identity with the people, yeah? Oh, yeah.
Was du gerade erzählt hast, ist sehr interessant, denn an der Oberfläche besitzt deine Musik ja doch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was man Minimal Music heutzutage nennt.
Du hast doch sicherlich von Philip Glass gehört. Weißt du, was er sagt? Er nennt mich The Leader of the Pack, den Anführer der Horde. Und er sagt, dass ich ihn beeinflusst habe. Und Steve Reich und Terry Riley. Ich war ihre Inspiration. Da ich aber doch jetzt nicht so bekannt bin wie Philip Glass, mag man denken, Moondog imitiert Philip Glass. Es ist aber genau andersrum.
Du bist ja viel älter.
Ja, ich bin älter, aber Leute, die nur Philip Glass kennen, denken, dass er der Erste war. Ich bin kein Minimalist im selben Sinne, wie die anderen das sind. Sie befolgen nicht die Gesetze des Kontrapunktes. Sie verstehen ihn gar nicht. Tun sie nicht. Sie komponieren homophon, so wie die klassischen Meister. Beethoven, Mozart. Die schreiben homophon. Ich bin polyphonisch, kontrapunktisch.
The classic masters like Beethoven, Haydn, Mozart, they're homophonic.
I'm polyphonic.
Polyphonic. Contrapuntal.
Aber deine Musik verläuft auch sehr oft zyklisch mit häufigen Wiederholungen, wenn auch nicht im Sinne wie Minimal Music.
Well, all music is repetitive. All music, but
aber jede Musik ist repetitiv, wiederholt sich. Aber die Wiederholungen der Minimalisten, die sind sehr eng. Manchmal zwei oder drei Noten, immer und immer wieder. Das mache ich nicht. In meiner Musik, speziell in meinen Kanons, zum Beispiel Passion Flower, gibt es aber auch relativ enge Wiederholungen.
It's quite close in its repeat. It's da da dee da dee da. Right there.
Dasselbe Thema nur zwei Takte später.
Same thing, only two bars later. If minimal means
wenn minimal repetitiv bedeutet, dann kannst du das so sagen. Aber da müsstest du auch sagen, Bach war repetitiv und minimal, denn in seinen Fugen sind die Antworten sehr eng, aber natürlich nicht so eng wie minimal.
The answers are very close, but not as close as minimal. not that close.
Yeah, sure. Ja, natürlich, die Minimal-Einheiten sind viel kleiner.
Oh ja, Minimal klingt ja manchmal wie eine Platte mit einem Sprung. Das ist der, die Platte hat einen Knacksound.
Du hast ja eine Zeit lang bei Philip Glass gelebt.
Das ist richtig, ungefähr ein halbes Jahr. Ich habe diese Woche noch mit ihm zu Abend gegessen. Wir sind sehr eng befreundet.
Aber du hast doch auch einige kritische Gedanken zu seiner Musik.
Wir machen halt nicht das Gleiche. Seine Musik wäre wahrscheinlich noch viel besser, wenn er Kontrapunkt studieren würde und die Gesetze des Kontrapunktes befolgen würde. Ich habe das Gefühl, dass sie einfach ignoriert werden. Er schreibt eine Menge Melodien, die er übereinander legt, aber unter den Gesetzen des Kontrapunktes passen sie nicht zusammen. Sie verletzen die Gesetze der Harmonie. Ich vermute, sie wissen gar nicht, was sie da machen. Was du nicht weißt, kann dir auch nicht wehtun. Ich bin der strengste Kontrapunktist in der Geschichte der Musik. Es gibt keinen bekannten Komponisten, jedenfalls von dem ich gehört habe, der nicht irgendwann die Gesetze des Kontrapunktes verletzt. Im Durchgang und bei den Wechselnoten. Diese beiden Regeln sind die Basis eines guten Kontrapunktes. Haydn, Beethoven, Mozart, Bach, sie alle haben Fehler gemacht. Viele Fehler.
Haydn, Beethoven, Mozart, Bach, they all make the mistakes. Many mistakes.
Ich würde sagen, das ist ihr Genie.
Das ist kein Genie, das ist Fehler. Sie waren zu nachlässig, um ihre Fehler zu beseitigen. Wie kommt es, dass Bach es die Hälfte der Zeit richtig macht, die andere Hälfte oder das andere Drittel falsch, schlecht? Die Leute sagen, oh, das klingt modern. Er war aber seiner Zeit weit voraus. Nein, war er nicht. Er war nur nachlässig. Er hat zu viele Kinder gezeugt, 22. Er hätte einiges von dieser Zeit dazu benutzen sollen, um seine Musik zu korrigieren. Deswegen bin ich die einzige Person, deren Musik ich zuhören kann. Ich mache sowas nicht.
Was denkst du, ist der Grund, der du doch eine Art Kultfigur bist und viele Musiker kanntest, dass du nie einen Vertrag mit einem Musikverlag hattest, dass du jetzt erst dein erstes Konzert in New York machen konntest? Was denkst du, ist der Grund dafür?
Es war nicht die richtige Zeit. Heute ist das Publikum mehr denn je an tonaler Musik interessiert. Yale Eveleth, der Direktor des New Music America Festivals, der mich ja auch über ein halbes Jahr lang gesucht hat und dann mir dieses Konzert hier in New York ermöglichte, sagt, dass es eine ganze Reihe tonaler Komponisten in den USA gibt, die jetzt auf einmal Beachtung finden.
War er derjenige, der dich ausfindig gemacht hat?
Ja, er hat mich gefunden. Man sagte ihm, ich sei längst tot. Es hat ihn ein halbes Jahr gekostet, bis er mich gefunden hat. Vor einem Jahr, im Juni 88, rief er mich an und ich sagte ihm, dass ich gerne nach New York kommen würde.
Thank you. Du hast bei deinem Konzert in der Brooklyn Academy of Music einen Teil deiner 50. Sinfonie gespielt.
Ja, das war der letzte Teil einer Symphonie, die ich zu Ehren von Arthur Rudzinski schrieb, der Dirigent, der mich in den 40er Jahren den Orchesterproben der New Yorker Philharmoniker beiwohnen ließ. Und der letzte Teil war ein Porträt seiner Frau, Halina. Es hieß Dark Eyes. Es ist ein Chardash. Sie haben es sehr gut gespielt. Bis zu diesen letzten 8 Takten, da haben sie sich verfranst. Sie sollten alle zusammen auf den letzten Schlag kommen. Das haben sie nicht gemacht. In der Probe haben sie es gemacht, aber im Konzert fiel in den letzten 8 Takten alles auseinander. Ich weiß nicht, warum das so ist, dass die Proben manchmal so viel besser sind als die Konzerte.
Wie würdest du deine Musik kategorisieren?
Nun ja, sie ist streng formal. Selbst meine Jazzmusik ist in klassischer Form geschrieben. Selbst das Stück Bird's Lament, das ist eine alte klassische Form, die Chaconne. Hier liegen 4 Takte zugrunde, die immer und immer wiederholt werden. Darüber liegt eine Melodie. Und das erste Stück, das in New York gespielt wurde, hieß Paris. Das sind 32 Takte, die 5-mal wiederholt werden. Und jedes Mal, wenn sie wiederholt werden, füge ich einen weiteren Kontrapunkt dazu. Es baut sich also höher und höher auf. Meine Musik ist streng strukturiert, sehr formal. Unter der Oberfläche ist es sehr formal, auch meine Jazzmusik, das merkst du nicht. Das heißt, wenn du es nicht weißt, dann würdest du denken, es ist ad libitum, beliebig, improvisiert. Ist es nicht. Ich sage, das gibt es nicht, dass der Interpret ad lib spielen kann. Das darf nur der Komponist. Er ist der Einzige, der den gesamten Überblick über alle Teile seiner Komposition hat. Er weiß, was jeder macht. Er weiß, wann und wo du eine ganz bestimmte Note hinschreiben darfst, ohne einen anderen Teil zu beeinträchtigen. Das ist doch wie, wenn du auf andere Leute Füße treten würdest. Das machen die Adlibbers, diejenigen, die frei improvisieren. Sie treten anderen auf die Füße. Sie wissen wohl gar nicht, wo sie sind. Sie wissen gar nicht genau, was sie machen. Ein Adlibber darf nur adlibben, wenn er alleine ist. Vielleicht noch ein Schlagzeug, okay, aber keine anderen Musiker, die irgendein melodisches Instrument spielen. Er weiß doch nicht, was der Nächste im nächsten Moment spielen wird. Selbst Benny Goodman machte Fehler, wenn er improvisierte. Was wusste er, was die anderen Takt 17 oder 24 gerade machen würden?
Also bist du gegen Improvisation?
Das ist schlechte Musik, denn sie brechen doch alle Gesetze des Kontrapunktes. Schrecklich.
Was hältst du denn dann von Jazzmusikern, die improvisieren?
Wie ich schon gesagt habe, nur wenn er für sich alleine spielt.
Wenn sie in Gruppen spielen oder in Big Bands?
Wenn sie in Gruppen spielen, dann passiert jede Art von Bullshit. Ich bin sehr strikt, ich bin das Strengste von allen. Aber trotz meiner formalen Strenge versuche ich frei zu sein in meiner Musik, in der Melodie, in meiner Spontaneität. Das ist eine sehr trickreiche Angelegenheit. Formal streng und doch frei zu sein, zur selben Zeit. In Schweden wird ein Komponist ein Tonsetzer genannt. Nur der Komponist darf adlibben. Nur der Komponist. Nur er kann die Improvisation in das Stück hineinschreiben. Nur er. Beispielsweise in meinem Stück Bird's Lament habe ich eine freie Linie für den Solisten.
Wo er improvisieren darf?
Nein.
Er spielt seine eigenen.
Nein. Er spielt nur, was ich geschrieben habe. Aber weißt du, was er machte? Er hat einige eigene Noten hinzugefügt. Aber ich habe ihm vorher gesagt, füge dieser Partie nichts hinzu. Spiele es genau so, wie ich es geschrieben habe. Tat er aber nicht. Er hat einige Noten hinzugefügt, die mir nicht gefielen. Also, nur der Komponist darf ad lib schreiben. Wenn der Spieler das dann interpretiert, denkst du, er improvisiert. Tut er aber nicht. Er liest, was ich geschrieben habe. Alles andere ist Bullshit. Natürlich stimmt mir da keiner zu. Alle sagen, Moondog, du bist viel zu streng.
Auf die Frage von vorhin zurück, als wir über deine 50. Symphonie sprachen. Du hast also schon eine Menge Musik geschrieben.
Ja, natürlich.
Wie viele Symphonien hast du bisher geschrieben?
Ich habe sie nicht wirklich gezählt, aber ich denke, ich bin so in den 70ern.
Und wie lange sind sie?
Sie variieren in der Länge von 15 Minuten, 45 Minuten bis zu einer Stunde.
And then this big one I wrote in one movement is 9 hours long.
Also ist noch eine Menge Musik von dir, die noch aufgeführt werden muss.
Viele der frühen Haydn-Symphonien waren sehr kurz, so 12 Minuten. Eine Symphonie muss nicht immer so lang sein wie bei Bruckner oder Mahler, die manchmal 1,5 Stunden dauern und doch nicht viel sagen.
Das war zuletzt das traditionelle Schweizer Guggisberg-Lied, arrangiert von Moondog und zu finden auf der CD des Schweizer Chansonniers Stefan Eicher, ohne Titel, aus dem Jahre 1989. Neben den schon angesagten ersten beiden Titeln hörten Sie in dieser Sendung folgende: Oasis mit Fritz Storfinger, Orgel, dann wieder ein Orchesterstück, Stamping Ground, zu finden auf einer Moondog-CD aus dem Jahre 1971. Es folgte ein Stück mit einem Streichquartett, Chaconne in G, zu finden auf der CD Moondog in Europe. Dann folgte wieder ein Orchesterstück, Bird's Lament. Dann Moondogs Madrigale All is Loneliness, das Original und die Adaption der Rocksängerin Janis Joplin. Es folgte ein japanischer Song, wieder von Moondogs CD Elpmas. Der Titel war Fujiyama, Love Song. Dann wieder zwei Live-Aufnahmen mit dem Brooklyn Philharmonic Orchestra, Passion Flower und Dark Eyes. Es folgte die Suite Equestria mit Marimba, Saxophon, Männerchor und Percussion und zum Schluss, wie gesagt, das Guggisberg-Lied. Hören Sie zum Schluss dieser Sendung noch einen Titel von Moondogs CD Elbmaß, Marimba Mondo 1, The Rainforest.
Marimba Mondo 1, Rainforest von und mit Moondog. SWR 2 zur Person Moondog zum 20. Todestag. Dies ist die erweiterte Wiederholung einer Produktion aus dem Jahre 1992. 3 Jahre früher hat sich Achim Hebgen in New York mit Moondog alias Louis Thomas Hardin unterhalten. Die Zeit, die Moondog in Deutschland verbringt, zählt zur kreativsten seines Lebens. Seine Mutter war ja Deutsche, sein Vater hatte skandinavische Wurzeln. Seit 1974 ist Deutschland Moondogs Lebens- und Arbeitsmittelpunkt. Zitat:
Ich wollte ursprünglich gleich nach dem Konzert zurück. Als ich aber hier war, da war ich so beeindruckt von den Menschen, von ihrer Freundlichkeit, ihrer Wärme, der ganzen Atmosphäre, dass ich mich entschieden habe, nicht mehr in die USA zurückzugehen.
1992 erscheint Moondogs Album Sex Packs for a Sex unter Mitwirkung zahlreicher Größen der damaligen Musikwelt. Die Kompositionen der Platte werden gefeiert und vielfach aufgeführt, auch auf der Documenta in Kassel. Hier jetzt also Moondog and London Saxophonic mit ein paar Kostproben aus dem Album Sex Packs for a Sex. Tut Suite Nummer 1 F-Dur, New Amsterdam, Seahorse, Novelette Nummer 1 Des-Dur sowie Shakespeare City. Mit Tut Suite Nummer 1 F-Dur, New Amsterdam, Seahorse, Novelette Nummer 1 in Des-Dur sowie Shakespeare City mit Moondog and London Saxophonic ist diese Sendung zu Ende gegangen. 1997 wurde dieses Album Sex Packs for a Sex in Amerika veröffentlicht. Heute vor 20 Jahren, am 8. September 1999, ist Thomas Louis Hardin alias Moondog an Herzversagen gestorben. In Münster. Auf dem dortigen Zentralfriedhof liegt er auch begraben. Der Bildhauer Ernst Fuchs, Mitbegründer der Wiener Schule des fantastischen Realismus, hat Moondogs Grabmal gestaltet. SWR 2, das war zur Person Moondog zum 20. Todestag. 10 Jahre vor seinem Tod hat sich Achim Hebgen in New York mit dieser musikalischen Kultfigur unterhalten. Karl Rudolf Menke war die deutsche Stimme Moondogs. Wir haben eine erweiterte Version dieser Produktion aus dem Jahr 1992 gesendet. Falls Sie diese Sendung nochmals nachhören möchten, sie steht im Internet unter swr2.de. Dort einfach durchklicken bis zur Person. Jetzt folgen die Nachrichten und dann geht's weiter in SWR 2 mit aktuellen Büchertipps im Magazin Lesenswert.